my friends are gone and my hair is gray. I ache in the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming home. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song.
Heute sprechen wir mit dem Autoren und Kulturwissenschaftler Caspar Batterge. Leonard Cohens Stimme heißt ihr neues Buch, ein Essay über Leonard Cohens Werk, Leben und vor allem ausgehend von seiner Stimme. Überraschend, wieso stellen Sie die Stimme so in den Mittelpunkt, als Ausgangspunkt, um einzutauchen in den Kosmos Leonard Cohen?
Es gibt ja in der Literatur und in der Musik Künstler, Künstlerinnen, bei denen man das Gefühl hat, die sagen einem eigentlich nichts und es interessiert einen auch nichts. Und dann gibt es eben andere, bei denen hat man das Gefühl, die haben einem irgendwie stark etwas zu sagen. Das geht mich persönlich an. Und bei Cohen war es einfach immer so, wenn ich ihm zugehört habe, hatte ich persönlich das Gefühl, dieser Künstler, dieser Sänger, dieser Mann, der hat mir irgendwie etwas mitzuteilen. Und ganz eine wichtige Rolle spielte dabei, glaube ich, für mich immer diese Stimme, die ich irgendwie sehr eindringlich finde. Und ich habe dann versucht, nachzudenken darüber, wie man eine Stimme, eine charakteristische Stimme beschreiben kann, als so Icon, Ikone der Kultur, wie ein Bild eigentlich. Oder dann auch eben habe ich mir überlegt, dann was Stimme eigentlich bedeutet in unserer Kultur und das dann versucht, anhand von Cohens Songs aufzuschreiben.
Wir haben gehört zum Einstieg Tower of Song. Dort kommt diese Stimme ja sehr prägnant zur Geltung, überhaupt in dieser Aufnahme, in diesem Album, vielleicht mehr als in den anderen. Diese tiefe Stimme, diese auch eine Art gebrochen, aber poetische Stimme. Wo unterscheidet er sich in seiner Zeit? Weil es ist ja auch eine irgendwo Kontradiktion, was er macht, gerade in den 70er Jahren.
Also interessant ist, dass Leonard Cohen zuerst, bevor er zum Popstar geworden ist, als Schriftsteller recht erfolgreich war. Er hat einige Lyrikbände veröffentlicht in Kanada, zwei Romane, mit denen er so schon ein recht erfolgreicher Schriftsteller gewesen wäre, nach unseren Maßstäben. Aber das hat ihm nie gereicht. Er wollte mehr und hat dann versucht, eben Songs zu schreiben aus seinen Texten. Und das ist zunächst auf Widerstand gestoßen. Also Freunde, Weggefährten schreiben auch. Also Leonard Cohen hat eigentlich eine sehr schlechte Stimme gehabt. Wir konnten uns überhaupt nicht vorstellen, dass der singt. Das ist lächerlich und so. Aber irgendwie hatte er eben nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen, auch im Ende der 60er Jahre, zu Beginn der 70er Jahre, ein enormes Charisma offenbar. Und diese Bühnenpräsenz und diese Stimme, die dann eben trotzdem sie eine, also in Anführungszeichen eben nicht schöne oder schlechte Stimme ist oder eine brüchige. Er hat auch Töne nicht getroffen und so. Also jetzt musikalisch ist das jetzt nicht irgendwie eine tolle Stimme, aber hatte damit irgendwie Erfolg. Erfolg vielleicht auch gerade, weil diese Stimme ein bisschen im Widerspruch steht zu dem, was Popmusik lange gewesen ist, nämlich dass es eben so eine makellose Oberfläche uns vorspielt. Das ist bei Cohen überhaupt nicht so. Und auch dann in seinen Texten geht er eben auf das eigentlich ein, auf diese Brüchigkeiten, auf diese Schwierigkeiten. Es sind sehr komplexe Texte, die, also für Singer, Songwriter, Folkmusik ist das heute auch üblich, dass solche Texte es gibt, aber Cohen war eben einer der großen Wegbereiter für diese Art von Independent-Musik so.
Es ist die große Zeit der Singer und Songwriter, gerade in Amerika. Er stammt aus Kanada, aus Montreal, 1934 geboren. Aber diese große Zeit der Singer-Songwriter, da knüpft er an, aber mit einem sehr eigenen Werk. Die Singer-Songwriter der Zeit, natürlich zu nennen Bob Dylan, aber die vielen anderen eben auch, haben ein sehr politisches, engagiertes Textwerk kreiert, das eigentlich auch in der Zeit sich spiegelt. Bob Dylan bricht das dann auf, geht auch in eine poetische Richtung, aber Leonard Cohen macht das anders. Er ist von Anfang an lyrisch, poetisch. Sie haben auf seine Dichtung verwiesen. Sein Werk kommt aus einem anderen Kosmos. Über den jüdischen werden wir noch sprechen. Was ist es für ein Kosmos?
Die Texte sind sehr stark literarisch. Also es gibt einen enormen Reichtum an Bezügen zur Weltliteratur. García Lorca, der spanische Schriftsteller, Lyriker, war für Cohen ein wichtiger Anknüpfungspunkt. Cohen hat auch gesagt, er habe seine eigene Stimme gefunden über die Stimme von Lorca. Also hier finden wir eine andere Bedeutung von Stimme, nämlich die übertragene Bedeutung, also eine bestimmte Schreibweise zum Beispiel kann man auch als Stimme bezeichnen. Ich glaube, Cohen steht eben für die Poesie. Also das ist auch etwas, was mich fasziniert hat. Er ist einfach jemand, für ihn ist die Poesie das Eigentliche. Und alles andere, Politik zum Beispiel oder das Singen über Beziehungen, das tritt eigentlich alles zurück. Und die Poesie ist das Wichtigste. Er ist ein Anwalt dessen, was man vielleicht als Poesie bezeichnen kann. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was das eigentlich ist.
Und in diesem Kontext muss man ja auch die Stimme, das Ich in seinem Werk, anders verstehen. Viele verstehen das als wirkliches Ich. Das ist ja immer ein Missverständnis in der Literatur, im Film und generell. Aber ihm ist es noch doppelt so. Sie schreiben in Ihrem Buch, Popularität in seiner Inszenierung der eigenen Widersprüchlichkeit hin und her gerissen zwischen Ironie und spirituellen Ambitionen, Hedonismus und Heiligkeit. Das ist das, was sich in dieser Dialektik auch zeigt. Also er ist ich und gleichsam ist er die Literatur, die Geschichte von vielem. Das muss man aufbrechen, um es zu verstehen.
Es gibt in Coens Songs einen autobiografischen Background oft. Also man kann einige Lyrics vielleicht als autofiktionale Texte, könnte man beschreiben. Story of Isaac zum Beispiel, da geht es um die Fastopferung von Isaac. Aber es geht da natürlich auch um die Geschichte seines eigenen Vaters oder die Beziehung zu seinem eigenen Vater. Also er sagt dort, I was 9 years old, oder das war das Alter, als eben Coens Vater gestorben ist zum Beispiel. Und dann geht es eben immer um diesen Widerspruch, also das ist auch vielleicht ein Grundwiderspruch in allen Songs von Anfang bis zum Ende, nämlich diese Suche nach Spiritualität, die sehr ernsthaft betrieben wird, aber dann immer irgendwie doch so mit diesem Augenzwinkern, naja, aber das Leben ist vielleicht doch ein bisschen zu schön, um ganz einfach nur zu meditieren und ins Kloster zu gehen. Also es gibt ja auch noch guten Wein. Coen war auch ziemlich obsessiv. Das ist vielleicht aus heutiger Sicht auch ein bisschen ambivalent oder schwierig zu beurteilen, aber er hatte eine riesige Anzahl von Beziehungen und Affären mit Frauen gleichzeitig, auch sehr zum Teil berühmte Frauen und so weiter. Also diese Art von ja, wildem Leben steckt da auch drin.
Man hat aber doch den Eindruck in diesem Kontext und auch wenn man so die Filme schaut und die Bücher über ihn liest, die Biografien, die dann wirkliche Biografien sind, dass er ständig auf der Suche nach etwas und vor allem sich selbst ist. Er geht ja dann auch ins Kloster im zweiten oder letzten Teil seines Lebens. Das jüdische Suchen ist eine permanente Geschichte, ein Narrativ, das sich durchzieht, diese Auseinandersetzung mit seiner eigenen Herkunft aus einer jüdischen, sehr bewussten Familie, mit Mitgliedern, die auch in der jüdischen Gemeinde sehr aktiv war. Das ist ein suchendes Werk.
Auf jeden Fall. Also das ist auch von Anfang an bis zu den letzten Songs so. Coen war ein sehr belesener Autor. Er hatte eine klassische jüdische Bildung durch seine Eltern, durch seine Großväter, die beide in der jüdischen Welt bedeutende Persönlichkeiten waren, als Rabbiner und Vorsteher von einer großen Synagoge in Montreal. Er war ziemlich bibelfest, er kannte die Liturgie und so weiter. Und das fließt natürlich alles in sein Werk ein. Es gibt Songs, die bis heute in der jüdischen Welt auch so im Gottesdienst zum Teil benutzt werden und so. Also, und er selbst hat dann verschiedene Arten von Spiritualität gelebt. Er ist dann in den 90er Jahren eben, hat er sich stark mit Zen-Buddhismus beschäftigt, war in Kalifornien in einem Kloster, wirklich jahrelang, hat dort auch gekocht in diesem Kloster, meditiert, also er war dort ernsthaft. Dann allerdings eben in den 2000er Jahren ist er da wieder quasi aus dieser Welt in die Öffentlichkeit gekommen und vielleicht ganz am Schluss seines Werks, also da gibt es eben auch diesen berühmt gewordenen Einsatz des Synagogenchors auf diesem zweitletzten Album. Und da sehen wir einfach diese Kontinuität, die immer wieder neu ansetzt.
Also er hat die Askese gesucht in diesem Kloster, hat das dann wieder verlassen. Und nochmals, es ist zwar Stereotyp und es ist so dieser Reflex, aber man muss auch in diesem Kontext nochmals auf Bob Dylan verweisen, der ja auch oft diesen Bezug zum Biblischen hat, diese Suche und Auseinandersetzung mit dem Göttlichen. Bei ihm ist es dann Jesus Christus, das kommt auch bei Leonard Cohen vor, hat dazu auch was gesagt, sie schreiben das im Buch. Was ist das? Kommt das aus dieser jüdischen Tradition, dass man dann doch nicht loskommt vom Biblischen? Ist es eine Suche nach Gott? Und da natürlich die Frage bei Dylan und bei Coen, was ist deren Verhältnis zu dem Göttlichen?
Ich denke, auf der einen Seite ist es bei Coen wirklich typisch für einen jüdischen Schriftsteller, ich sage jetzt wirklich bewusst Schriftsteller dieser Generation. Cohen wird noch vor dem Holocaust geboren und das war für ihn auch diese Nachrichten aus Europa, ja, die Bilder, die dann kamen in den 40er Jahren und so, das war für ihn absolut prägend und das prägt ihn eigentlich bis zu seinem Tod. Ich glaube, dieser Bezug zum Judentum ist etwas, was heute sich anders gestalten würde, aber das war für diese Generation extrem zentral. Ich glaube, bei Cohen ist es wirklich diese Suche nach der Fülle, ein bisschen mystisch ausgedrückt, aber es ist wirklich diese Suche nach dem Moment der Fülle und das stellt sich halt nie so richtig ein, oder? Außer in ganz wenigen Momenten. Für mich war das dann auch als Fan und Autor und so natürlich einfach diese Stimme. Das Buch ist ja auch so ein bisschen ein Versuch, etwas zu beschreiben, was eine große Bedeutung hat in bestimmten Momenten. Also eben, dass man mal so einen Song hört und dann irgendwie findet, okay, es ist jetzt doch gut und vielleicht das Ganze so eben verschiedene Frustrationen und Alltagsstress und so ein bisschen in Hintergrund tritt. Also das bewirkt diese Musik und ich glaube, für Cohen war das genau auch ein Impuls der Arbeit. Also er wollte das erreichen, diese Momente, so Augenblicke.
Sie schreiben, für einen Künstler wie Cohen jedoch ist die Poesie die eigentliche Religion und eine Art Glauben. Für diesen absoluten Glauben an die Poesie steht er mit seiner Stimme. Das ist ja ein interessanter Satz, eine interessante Einordnung von säkularem Werk, Glaube, seiner Biografie und Person.
Ja. Also das ist der Titel, Leonard Cohens Stimme bedeutet genau das für mich. Es ist die Stimme eben der Poesie, was bedeutet, ich suche diese Augenblicke. Für Cohen fließt dann alles zusammen. Und für ihn war das eigentlich egal, ob das jetzt Judentum heißt. Er kommt aus dieser Tradition und daran hat er immer festgehalten. Er hat auch gesagt, ich gehöre zum jüdischen Volk. Das war noch in den 70er Jahren. Er ist nach Ausbruch des Yom Kippur-Krieges nach Israel gereist, ist dort für Soldaten aufgetreten, im Sinai. Ziemlich abenteuerlich, darüber gibt es auch ein tolles Buch über diese Episode seines Lebens. Am Anfang 2000er Jahre ist er in Tel Aviv aufgetreten. Er wollte auch in Ramallah auftreten, das hat nicht geklappt. Also diese Beschäftigung mit den verschiedenen, also sich abfolgenden Krisen und Kriegen in und um Israel, das war für ihn ebenfalls wichtig. Aber schlussendlich ist das alles wie nur, vielleicht hat das nicht die wichtigste Bedeutung für ihn, sondern wirklich die wichtigste Bedeutung ist eben, dass letztendlich alles in diese Suche einmündet nach der Poesie oder nach dem poetischen Augenblick.
Und diese Reise nach Israel inmitten des Yom Kippur-Kriegs im Jahre 1973 möchte ich noch kurz vertiefen aus verschiedenen Gründen. Erstens ist es doch ein einschneidender Moment und zumindest in der Nachbetrachtung, wenn wir auch den Dokumentarfilm, der es darüber gibt, die Bilder anschauen, hat das was Eindrückliches und zeigt eine große Ambivalenz bei Leonard Cohen selbst. Auf der anderen Seite ist es genau 50 Jahre her, seit dem Krieg und seit dieser Reise. Und wir befinden uns jetzt unmittelbar vor Yom Kippur. In der jüdischen Liturgie und Tradition ist das eine wichtige Zeit. Und da möchte ich auf einen Text kommen, den er auf diesem Album publiziert hat, das ein Jahr später rausgekommen ist. Who by Fire, das ist ein Text, der auf Unetane Tokef referiert, eines der zentralen Gebete am Yom Kippur. Das ist ein Gebet über die Frage, wer wird welches Schicksal, welchen Tod und wie erleiden in der Art und Weise, wie er halt gelebt hat. Und Who by Fire ist ein starker Song, Sie haben vorhin gesagt, der ja auch immer wieder in der Synagoge gelesen oder gesungen wird. Vielleicht können Sie was sagen als Kumulationspunkt dieser Reise und dieses Textes lernen, wer dann dieser Cohen war.
Es wurde ziemlich genau beschrieben, wie Cohen nach Israel gereist ist, dort mit israelischen Musikern dann herumgereist ist, mit Armee, Fahrzeugen, Hubschraubern und so im Sinai. Dann war wirklich bei Außenposten sehr abenteuerlich, sehr gefährlich, an der Front zum Teil. Ich glaube, dieses Erlebnis, zum einen zeigt es eben Cohens Zionismus. War eigentlich zeitlebens eine Art von Zionist, wenn auch er war da ziemlich ambivalent natürlich auch, also er wäre jetzt nie nach Israel ausgewandert oder so, aber zum anderen auch so seine Abenteuerlust, also er ist auch nach Kuba gereist mal einfach alleine, so in den 70er Jahren. Der wollte einfach an diese Orte gehen, wo Weltgeschichte passiert, in diesem brutalen Krieg. Ich glaube, da ist einfach etwas passiert. Also er hatte vorhin auf dieser griechischen Insel gelebt, Hydra, und als Familienvater eigentlich, und ist dort abgehauen, muss man auch sagen. Also er hat seine damalige Partnerin eigentlich sitzen gelassen, ist da eben abgehauen in den Krieg. Und nach Israel ist er dann nach Äthiopien weitergereist. In Äthiopien hat er dann einige Songs geschrieben, die dann eben 1974 auf diesem Album New Skin for the Old Ceremony erschienen sind. Darunter eben auch Who by Fire.
And who by fire? Who by water? Who in the sunshine? Who in the nighttime? Who by high ordeal? Who by common trial? Who in your merry, merry month of May? Who by very slow decay? And who shall I say is calling?
Das ist nicht der einzige Song, bei dem es um jüdische Identität geht. Interessant ist zum Beispiel auch Lover, 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 wo es heißt, Father, change my name. The one I'm using now is full of shame oder so ähnlich. Und das ist interessant, weil Cohen, als er aufgetreten ist für diese Soldaten, viele dieser Soldaten hatten keine Ahnung, wer Leonard Cohen war. 1974 war er schon ziemlich bekannt, aber noch nicht der Weltstar, den wir heute kennen. Und Cohen, ja, Leonard Cohen, das war so ein Name in Israel wie vielleicht für die Schweiz eben Hans Müller, oder? Also Cohen heißt jeder Zweite. Und dann gibt es eben so Anekdoten, da fragen die Soldaten so, ja, wer kommt denn heute Abend? Ja, Lenny Cohen und so, ja, weißt du, wer soll das sein? Oder? Und dann kommt so ein Typ mit einer Gitarre, die singen da diese Songs, das sind unglaubliche Szenen, die man sich kaum mehr vorstellen kann eigentlich heute. Und dieser Song in Who by Fire ist, glaube ich, wirklich aus diesem aus dieser Konfrontation mit Tod, Gewalt, mit dem Krieg entstanden. Diese Unsicherheit, das Prekäre, vielleicht auch des ganzen Staates oder der israelischen Existenz überhaupt. Ich glaube, das spiegelt sich in diesem Song. Bei Cohen sind ja nur die Fragen. Das ist interessant. Also aus dem Gebet übernimmt er, oder aus diesem liturgischen Text übernimmt er eigentlich nur die Fragen. Also wir wissen nicht, was passieren wird. Wird es das sein? Wird es das sein? Aber es gibt keine Antworten.
Aber es ist ein interessantes Beispiel, um zu schauen, wie Cohen funktioniert hat im Kontext von Aktualitäten. Kommt er mit einem Text, der zwar offensichtlich natürlich mit der Aktualität zu tun hat und wenn man ihn heute hört, aber gar nicht mehr. Es ist ein zeitloser Text, es ist auch ein Lied, das in die Popgeschichte eingegangen ist. Und 10 Jahre später, 1984, auf Various Positions, kommt das wohl berühmteste Lied heute, das damals gar nicht so berühmt war, Halleluja, das unzählige Male gecovert worden ist und fast berühmter wurde dann wie oft bei Cohen in den Coversongs als in dem Original. Und dieses Halleluja ist nochmals so ein Beispiel, eine Referenz an die jüdische Tradition und Dichtung, aber es ist eigentlich ein Liebeslied.
Halleluja ist eigentlich das Paradebeispiel für Cohens Karriere, nämlich dass er irgendwie einen unglaublichen Song schreibt, aber im Moment, wo der erscheint, gar niemand so richtig bemerkt, was das für ein Song ist und erst später über Umwegen dann gemerkt wird, ja, dass das eigentlich ein Jahrhundert-Hit ist. Dieser Song ist wahrscheinlich so berühmt geworden, weil eben da alles stimmt. Also es gibt diese eingängige Melodie und dann gibt es diese komischen Lyrics, die kein Mensch so richtig versteht. Aber es gibt eben auch dieses Wort Halleluja, das auch niemand versteht, aber es ist ein super Wort, weil es so ist wie yeah, yeah, yeah oder irgendetwas, das bedeutet eigentlich nichts, aber doch alles. Und das kann jede mitsingen zu jeder Gelegenheit. Das ist schon ziemlich genial. Die Lyrics von Halleluja, da geht es um sehr ambivalente Geschichten. König David, der Bathsheba sieht und dann ja das, diese Geschichte, die eigentlich, wo David eigentlich ja, sich schuldig macht, also Bathshebas Mann in den Krieg schickt, dann stirbt er und dann, damit er diese Frau bekommen kann und so. Das ist eine typische Leonard Cohen-Story eigentlich. Und man fragt sich schon, also dass dann bei Hochzeiten oder so dieser Song ja, gespielt wird, ist total absurd, aber das stört irgendwie niemanden. Das ist ja lustig, also, und interessant.
Es ist lustig und interessant, aber es ist auch interessant, dass dieser Text ja immer wieder geändert wurde. Ich glaube, zuerst von ihm selbst
Cohen
und dann wieder von den
Strophen geschrieben. Das heißt, irgendwie hat 70 Strophen oder noch mehr geschrieben eigentlich zu Halleluja. Ich glaube, das sind auch irgendwo noch in seinem Archiv.
Es gab ja einen Dokumentarfilm, der eigentlich diese Exegese von Halleluja zumindest versucht und auch die Entstehungsgeschichte zeigt. Und wie bei Bob Dylan nochmals, beim Rolling Stone Song, der ja auch eine ähnliche Geschichte irgendwie hat, dann eigentlich in den popkulturellen, historischen Olymp geht.
Ja, es war eigentlich vor allem die Coverversion von Jeff Buckley. Jeff Buckley hat eben so eine wirklich so eine sehr virtuose Stimme. Also wenn wir wieder über die Stimme sprechen wollen, im Gegensatz zu Cohen ist eben seine Stimme ganz glatt und schön und eingängig. Diese Version hat dann, glaube ich, zu dieser Explosion von Halleluja geführt. Und da ist dann wieder Cohens eigene Version so aufgekommen.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes
goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah.
Aber letztendlich steht Coins Version hinter den Coversongs. Bei Coin muss man über die Coversongs sprechen, gerade im Kontext der Stimme. Meistens sind die Stimmen in den Coversongs unverhältnismäßig besser. Die Musik ist besser inszeniert, besser dargestellt. Und dieses Besser kann man jetzt kritisieren, aber wahrscheinlich für die Mehrheit der Menschen ist das so. Und deshalb hört man Coin gar nicht mehr im Original, sondern oft in den Coversongs. Und darunter hat er aber nicht gelitten.
Nein, also er hat das ziemlich interessiert zur Kenntnis genommen und das gut gefunden. Also das gehört auch ein bisschen zur Offenheit Leonard Cohens, dass er dann manchmal auch wieder ambivalent gesagt hat, ja, ich bin ja schon ironisch genug, ihr könnt das jetzt schön machen und so. Und das fand er eigentlich gut. Auch vor allem fand er es gut, wenn jüngere KünstlerInnen seine Songs gesungen haben. Das fand er, glaube ich, toll, ja.
In seiner letzten Welttournee, die aus der Not gedrungen entstanden ist, er hatte finanzielle Probleme aufgrund eines Betrugs seines Managers, geht er nochmals auf Welttournee. Das ist eigentlich interessant. Er inszeniert sich da neu und man erfährt dann nochmals die Art seiner Konzerte. Das sind ja eine Mischung zwischen Rezitationen. Es hat etwas fast schon wie einen Gottesdienst, einem säkularen. Es ist zwar wahnsinnig gut orchestriert, die Band ist perfekt, die Background-Sängerinnen sind top. Und dann dieser Cohen mit seiner Stimme, die er da nochmals in den Mittelpunkt stellt. Und das ist ja beeindruckend.
Das ist wirklich eine Überraschung, glaube ich, wie es in der Popkultur immer wieder gibt. Also, dass eben Leonard Cohen, der eigentlich schon fast vergessen war, man eben noch so als Autor von Halleluja war er natürlich irgendwie ein Begriff, aber sonst nicht mehr groß an der Oberfläche. Und plötzlich wird er jetzt zu einem der bestbezahlten Künstler überhaupt mit einer nie endenden Tournee oder mit riesigen Konzerten, Zehntausende von Leuten, die da kommen, Berlin, über, Australien, ja, Rio, also wirklich, er tourt da um die Welt. Und das ist irgendwie so ein Phänomen, das mich auch sehr interessiert hat. Ich habe mich gefragt, was es eigentlich ist. Es ist diese schöne Band. Die Band allein tourte jetzt nicht mehr weiter, also nach seinem Tod. Es war schon er, auch so dieser alte Mann in diesem maßgeschneiderten Anzug mit diesem Hut. Ich glaube, es ist wie die Mischung von wieder hier Ironie und Ernsthaftigkeit, Pathos, die fasziniert. Man kann wie so seine eigenen Zweifel oder so abladen auf diese Figur. Und es ist wie Sie sagen, eine Art Gottesdienst, weil er uns auch alles vergibt. Und da ist eben auch die Stimme wichtig, weil er singt eigentlich immer auch diesen wichtigen Song Tower of Song. Das ist ein selbstbezügliches Lied, wo er sagt, I've been born with the gift of a golden voice. Die goldene Stimme, das stimmt natürlich nicht, weil er keine gute Stimme hat und das Publikum lacht und applaudiert. Das ist ein Höhepunkt, diese Konzerte auch. Gleichzeitig eben diese Background-Sängerinnen, die führen ja vor, was perfekte Stimmen dann sind. Es ist wie so ein Mantra dann, das, was die machen.
Da gibt es ja diesen Moment in dieser Tour und ich habe das mehrfach gesehen live und das ist ja schon interessant, er hat das früher schon gemacht. Es gibt zwei Sängerinnen, das sind diese Webb Sisters. Eine spielt Harfe, die interpretieren, und er hatte ja eben nicht die goldene Stimme, sondern die goldene Hand zu schreiben, interpretieren einen Text von ihm, If It Be Your Will. Und die Inszenierung war immer so, er rezitiert den Text zuerst selbst und dann singen die das und es ist ein unglaublich emotionaler Moment. Es ist auch toll, wie die das performen. Immer wieder. Aber es ist so im Zentrum dieses Konzerts. Wie muss man das verstehen? Greift er da wieder zurück auf seine nicht musikalische, letztlich Kompetenz, Texte zu schreiben, Gedichte zu schreiben?
Vielleicht ist es auch einfach nur, weil es sehr gut klingt. Das sind ja Musiker, Künstler. Es hat nicht alles jetzt irgendwie einen Grund oder so, glaube ich.
Ja, aber er rezitiert in einem Popkonzert, bricht eigentlich ein mit einer langen Rezitation, total langweilig, wenn man so will. Und dann erst kommt die Musik.
Also das macht er auch immer wieder. The Future zum Beispiel, ein Song, über den wir jetzt auch noch nicht gesprochen haben, ist für mich auch sehr wichtig. Dort bei den Konzerten hat er das auch, hat er eine Strophe rezitiert zum Beispiel am Anfang. Ich glaube, weil er sich eben bis zum Schluss auch als Dichter versteht. Er ist eigentlich ein Dichter. Und das ist ja auch so, das alte Verständnis eines Dichters ist auch ein Sänger. Also Orpheus, der Sänger, der ist irgendwie auch für die Dichter wichtig. Ja, Orpheus ist für mich auch eine wichtige Figur gewesen in dem Buch, weil der ja durch seine Stimme die Götter dahin bewegt, dass er in die Unterwelt zurückreisen kann, um seine Geliebte da abzuholen. Das scheitert dann natürlich. Und das ist genau das, was Cohen auch immer versucht, denke ich. Er will eben die Götter oder die Naturgesetze, können wir sagen, so bewegen, dass er das Unmögliche schafft, die Vergangenheit zu ändern oder sogar irgendwie die Zeit anzuhalten.
Da sind wir auch wieder in der jüdischen Tradition, Shir HaShirim, die Gesänge von König David. In dieser Tradition hat er Halleluja geschrieben, aber sieht sich auch ein wenig so als Singer und Songwriter mit biblischem Bezug. Und einer, der eben dann doch die Texte in den Vordergrund stellt, die lustigerweise, und das ist wieder Cohen'sche Ironie, niemand so richtig verstehen kann.
Das hat mich fasziniert beim Schreiben dieses Buches. Man könnte über gewisse Songtexte jetzt noch 100 Jahre weiter nachdenken und schreiben und irgendwann muss man dann halt einmal sich entscheiden und aufhören, aber das zeigt einfach die Qualität dieser Texte.
Bob Dylan hat dafür einen Literaturnobelpreis bekommen und wahrscheinlich nicht zu Unrecht mit der Qualität dieser Songs. Leonard Cohen hätte ihn wahrscheinlich auch verdient als Lyriker. Bei ihm wird das aber oft vergessen, diese Qualität.
Cohen selbst hat auch einige Preise bekommen für seine Texte, also auch wichtige, zum Beispiel den Prinz von Asturien-Preis. Also den kriegen auch nur so Leute wie Doris Lessing und Günter Grass. Und dort hat er auch eine fantastische Rede gehalten, viel besser als Bob Dylans Nobelpreisrede, wo er wirklich über das schreibt, was Poesie sein soll und er sagt eben, das ist der Ort, wo niemand befehlen kann, wo einfach etwas passiert, das man auch nicht beeinflussen kann, sondern es ist die Inspiration. Also da macht er sich viele Gedanken über das, wie sein Text zustande kommt und schreibt dann auch über seine Gitarre zum Beispiel, die er, also natürlich eine spanische Gitarre und wenn er dort eben einatmet, die Luft in dieser Gitarre und das ist eben Inspirare, also das Einatmen, dann ist das für ihn eben wie so ein Moment, wo er dann Songs schreiben will und so und schreibt über Garcia Lorca. Also das ist eine sehr reiche Rede, die er dort bei dieser Gelegenheit gehalten hat.
Sie haben in Ihrem Buch Judentum und Popkultur bereits über Leonard Cohen geschrieben. Das ist über 10 Jahre alt. Cohen ist ein wichtiges Thema für Sie. Wenn wir Cohen in der jüdischen Popkultur zum Schluss vielleicht auch im Verhältnis zur allgemeinen Popkultur noch einordnen wollen, wo würden Sie ihn dort verordnen und hinsetzen?
Ich glaube, Leonard Cohen ist so ein Role Model für eine Art von Diaspora-Identität, ohne eben jüdisch sein in seiner ganzen Vielfalt aufzuheben. Für sehr viele jüngere Künstlerinnen und Künstler hat das eine große Bedeutung. Also vielleicht ein Beispiel wäre der Musiker und Sänger Daniel Kahn, ein Amerikaner, der in Deutschland lebt seit vielen Jahren, der auch zur Buch-Release-Party in Berlin dann kommen wird und singen wird. Und er hat kurz nach Cohens Tod Halleluja gecovert auf Jiddisch. Und das ist fantastisch. Also das war so ein kleiner Hit auf YouTube auch. Er hat es dann auch auf einem Album veröffentlicht. Wunderschöne Aufnahme, wirklich das sehr zu empfehlen. Und auch Daniel Kahn ist jemand, der wirklich ernsthaft sich mit jiddischen Traditionen beschäftigt, also linken jiddischen Songs und so. Und er schreibt eigentlich Cohens Halleluja ein in diese Tradition. Und das finde ich fantastisch, weil er damit ihn wie so zurückführt. Halleluja ist universell geworden. Das ist ein Song für alle und jeden. Daniel Kahn eignet sich das nochmal an und sagt, nein, das ist ein jüdisches Lied und singt das eben auch in einer jüdischen Sprache, Jiddisch. Es ist auch ein bisschen melancholisch, weil man dann ja denken könnte, okay, was wäre gewesen, wenn, oder wenn Jiddisch das immer noch diese Bedeutung hätte, wie Anfang des 20. Jahrhunderts, dann gäbe es jetzt eine Popmusik auf Jiddisch und das ist ein bisschen das. So wie eine utopische Qualität, dieser Song. Das finde ich wirklich bewundernswert. Also, er hat dann auch andere Songs noch gecovert, die Zukunft, als eben die Zukunft. Das ist toll.
Gewinn an Nigen wie ein Sod, wo's David hat gespielt vor Gott, nur dir wollt's nicht gewinnen, als ein Jeschua. Und mir singt das Oi, a Fa, a Sol. Mische Berg hebt der Kohl, der Dunner meilig weh.
Daniel Kahn, muss man sagen, der im Moment auch zu sehen sein wird, jetzt im Kino, in einem Film, der auch von der JM Jüdischen Media GmbH mitproduziert wurde, I Dance But My Heart Is Crying, über genau diese Tradition dieser Musik. Zum Schluss die Frage, welches Lied ist das Lied, mit dem Sie einschlafen bei Leonard Cohen, das Sie in schwierigen Stunden immer wieder hervorholen? Weil er trägt einem doch so ein wenig durchs Leben.
Einschlafen mit Cohen würde ich jetzt nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich das wichtigste Lied von Cohen ist wahrscheinlich Anthem, wo er eben sein ganz berühmt gewordenes Credo auch drin hat. There's a crack in everything, that's how the light gets in. Und was dann auch nochmal jüdisch/kabbalistischen Hintergrund hat. Aber es ist auch ganz, auch das ist universell, also was er dort sagt, es ist eine Alltagsspiritualität. Ja, man steht halt auf und es geht halt weiter, auch wenn es nicht so toll ist. Das ist, glaube ich, schon recht eindrücklich.
Das Buch Leonard Cohens Stimme ist beim Wagenbach Verlag erschienen. Wir hören jetzt noch rein in Who by Fire, so im Vorfeld zur Vorbereitung auf die jüdischen Feiertage. Kaspar Batke, vielen Dank für das Gespräch.
Who by brave ascent, who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his latest command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say? Is calling.